Wir haben hier für die Echtzeitverarbeitung von Erdbeobachtungs- und Wetterdaten den Stefan Holl, Christian Autermann und noch im Publikum sitzend dafür Benedikt Greller.
Ich übergebe das Mikrofon.
Danke, Paul. Ja. Solche Bilder kennen wir aus der Vergangenheit, das kennen wir aus dem Fernsehen. Ich habe jetzt bewusst kein schlimmes Bild gesehen, gezeigt, was man beispielsweise aus dem Ahrtal kennt. Solche Bilder haben wir im Kopf, Überschwemmungen, Überflutungen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherer hat für das Ahrtal-Ereignis 2021 10 Milliarden Euro Schaden vorhergesagt. Und es kam in Anführungszeichen ja wie aus heiterem Himmel. Wenn man das genau betrachtet, ist es vermutlich gar nicht so, weil wir haben Echtzeitdaten, nahe Echtzeitdaten, die uns das auch hätten sagen können, derartige Sachen. Viel zu oft sehen wir auch solche Sachen, Straße gesperrt wegen Hochwasser. Das sind alles Situationen, die man eigentlich vorhersagen kann mit Satellitentechnik, mit Fernerkundungstechnologien. Und heute wollen wir die 20 Minuten, die wir knapp haben, einmal dazu nutzen, uns im Durchflug dieser automatischen Veredelung von offenen Echtzeitdaten aus der Erd- und Wetterbeobachtung näher anzugucken. Ich bin Stefan Holl. Christian Autermann wird den zweiten Teil dieses Vortrags zeigen. Da wollen wir ein Stück weit auch in die Maschinenhalle gucken und wollen sehen, wie uns Vorhersagedaten, wie uns Überflutungsdaten und aber auch, wir nennen das Verdachtsdaten, helfen, ein entsprechendes Datenprodukt für Geoinformationssysteme bereitzustellen, die wir dann einmal vor einer Überflutungslage, während der Lage und aber auch in der Nachschau weiter verwenden können. Dazu haben wir eine sogenannte NRT-Plattform zusammengestellt. Das ist eine Plattform, die unterschiedliche fernerkundliche Quellsysteme miteinander kombiniert, permanent überwacht und beobachtet und bei individuellen errechneten Schwellwerten entsprechend Auswertungen startet, wenn die überschritten werden. Das will ich gleich noch mal kurz andeuten, wie wir diese Schwellwertberechnungen gemacht haben. Und am Ende dieser Auswertung, wenn Schwellwerte berechnet werden oder überschritten werden, haben wir ein sogenanntes Datenaggregat, welches dann in anderer Form im WebGIS über APIs oder dergleichen bereitgestellt werden kann. Das Ganze macht natürlich maximal Sinn, wenn man das automatisiert, so weit automatisiert, dass man im besten Falle gar nichts tun muss und auch automatisch hochskaliert, wenn eben so ein schwellwertüberschreitender Fall eintritt. Dafür nutzen wir Cloud-Native-Technologien, die im größten Teil eben auf Open-Source-Technologie aufsetzen. Im Rahmen des hier vorgestellten Plattformansatzes haben wir uns dem CRISP-DM-Ansatz, den haben wir uns zugrunde gelegt, das heißt der Cross-Industry-Standard für das Data-Modeling, das heißt wir haben einmal das Daten-Understanding und das Business-Use-Case-Understanding gemeinsam kontinuierlich entwickelt, die unterschiedlichen Quellsysteme dabei kennengelernt und am Ende auch optimiert für die Zielgruppe, die am Ende das Datenaggregat nutzen möchte. Im Überblick dazu verwenden wir Geodaten, das heißt einmal, die offen, frei verfügbar sind und in unterschiedlichen Raum- und zeitlichen Dimensionen bereitgestellt werden. Das heißt, wir haben einmal Vorhersagesysteme, das sind die sogenannten Flood-Awareness-Systeme, einmal auf globaler Ebene, das GLOFAS, auf europäischer Ebene das EFAS. Die beiden Systeme nutzen wir, die sind mit unterschiedlicher räumlicher Auflösung versehen. Darüber hinaus nutzen wir das Global Flood Monitoring, das GFM, die auch sehr kontinuierliche Daten über nasse Flächen liefern. Und eine zentrale Quelle ist das Copernicus Emergency Management System und da das Rapid Mapping, kurz EMSR. Diese Datenkomponenten sind elementar wichtig und natürlich haben diese Datendienstleister auch alle eigene Webservices. Sie haben eigene Bereitstellungs-Webinterfaces und man kann, wenn man möchte, sie alle manuell abholen. Wir haben darüber hinaus Niederschlagsdaten vom DWD, dafür nehmen wir die Radardaten. Vielleicht kennt es einige, die liegen in hochaufgelöster, auch zeitlich, 10 Minuten, glaube ich, wenn man das möchte, vor. Wir haben uns hier auf die Dauerstufen 1, 3 und 6-stündigen Niederschlag konzentriert, um eben auch so ein Stück weit die Starkregenereignisse abbilden zu können. Und das Ganze vereinen wir in einer Plattform zur Weiterverarbeitung. Hier mal ein Beispiel für den Quelladapter der Flood-Awareness-Systeme, für die Vorhersage. Dann nutzen wir, wie gesagt, eben einmal GloFAS und einmal EFAS. Und an der Stelle haben wir die Möglichkeit, hier ist mal so ein Ausschnitt aus so einem Webclient, der bereitgestellt wird. Verlinkt habe ich den in den Folien auch, wenn man da mal genau hingucken möchte. Da sehen wir also die Überflutungswahrscheinlichkeiten an großen Flüssen. Je röter, desto wahrscheinlicher. Und was wir jetzt im Prinzip uns angeschaut haben, ist die Vorhersage für den Modellraum, in unserem Falle für ganz Deutschland, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Abflüsse bei einem bestimmten Schwellwert ist. Dafür haben wir uns das Archiv sozusagen dieser Daten heruntergeladen, haben uns die Möglichkeit, haben die ausgewertet und eine, sieht man auf der nächsten Folie, eine entsprechende Zeitreihenstatistik gemacht. Das heißt, wir haben für jeden Pixel in Deutschland geschaut, wie hoch ist der Abfluss an der Stelle, um daraus eine entsprechende Schwellwertleer zu berechnen. Das heißt, wenn wir Echtzeitdaten vom GloFAS bekommen, haben wir die Möglichkeit, da einzuwerten, ist der vorhergesagte Abfluss, der meinetwegen in 2 Tagen dort für den Fluss Rhein oder sowas angesagt wird, im Vergleich zu den 20-jährigen Abflüssen, die wir aus der Zeitreihenstatistik herausgezogen haben, relevant für uns? Entspricht er der Jährlichkeit beispielsweise eines 20-jährigen, eines 50-jährigen oder eben eines 100-jährigen Hochwassers? Und wenn ja, dann soll die Plattform entsprechend diese Daten beziehen, soll die runterladen und entsprechend auch aufbereiten. Das Ganze haben wir, wie gesagt, einmal für GloFAS, für EFAS und für die Radolan-Daten gemacht. Da in dem Zusammenhang haben wir eben noch so ein Stück weit die Häufigkeit mit dabei. Hier rechts habe ich eben nochmal so ein, haben wir doch so ein Laserding? Hier, glaube ich, ne? Genau, hier haben wir nochmal so ein Abbild. Das sieht man jetzt auf der Folie, glaube ich, ziemlich schlecht, aber zumindest die großen Flüsse kann man erkennen, die Donau, den Rhein. Das macht natürlich auch Sinn, dass ich hier einen höheren Durchfluss an den Flusspixeln habe, als die eher gelb dargestellten Landpixel. Das heißt, ein hoher Durchfluss in einem Flusspixel ist natürlich jetzt erstmal nichts Besonderes. Spannend ist es natürlich dann auf den Landpixeln. Und vor diesem Hintergrund haben wir eben mit diesen Grids die Möglichkeit, die wir da jetzt berechnet haben, diese Schwellwerte einzuwerten, um zu entscheiden, muss die Plattform loslaufen, muss die Datendienste abholen, aggregieren, zusammenführen in ein Datenaggregat oder kann sie sich wieder schlafen legen und auf die nächsten Datensätze warten. Der nächste Quelladapter, den ich kurz vorstellen will, ist das GFM. Das GFM hat hier auch die Möglichkeit, hier haben wir auch nochmal ein Beispiel aus der Original-Oberfläche der Datendienstleister. Da habe ich das GFM-Modell, die nassen Flächen bei jedem Sentinel-Überflug automatisiert extrahiert und bereitstellt. Das sieht man hier in dem Fall, hier diese rosa Flächen beispielsweise, die sind jetzt als nasse Flächen detektiert. Daneben die blauen Flächen hier sind die sowieso nassen Flächen, die werden dann entsprechend ausmaskiert. Und darüber hinaus kann ich eben feststellen, an dieser Stelle ist die Situation so, dass da Wasser an einer sonst eher trockenen Stelle zu finden ist und was uns dann eben einen Hinweis gibt, dass da eine Überflutung ist. Beim EMSR ist das ein Stück weit ähnlich. EMSR hat aber noch die Eigenheit, dass beispielsweise kommunale Behörden, Länder diese Beauftragungen lostreten können und dann wird in Anführungszeichen auch noch manuell nachklassifiziert, manuell nachdigitalisiert, um eben, wie hier unten dargestellt, überflutete Bereiche im Rahmen einer AOI noch zu identifizieren. Das sind jetzt hier Daten aus dem September vom letzten Jahr. So, was ist das? Der Gewinn daran für uns, der Gewinn ist, dass wir diese Möglichkeit geschaffen haben, diese unterschiedlichen Schnittstellen, die unterschiedlichen Datenschnittstellen abzuholen, zu vergleichen, ist das valide für unseren Anwendungsfall, ist das ein relevantes Ereignis, was uns hier vorhergesagt wird oder was gerade schon läuft. Die Daten werden zusammengebracht, aggregiert und was ich immer sehr wichtig finde, ist ein Maximum Extent berechnet. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir den Maximum Extent eines Ereignisses sehen. Das heißt, wenn man am Fluss entlang geht, vom Oberlauf, wie dann die Hochwasserwelle beispielsweise durch den Fluss geht, dass ich überall ein Polygon am Ende extrahieren kann, wo ich sehe, wo eine Überflutung überall stattgefunden hat und wo potenzielle Schadflächen aufgetreten sind. Aktuell generieren wir dieses Datenaggregat einmal am Tag, solange eben so eine Schwellwertüberschreitung nötig ist. Das funktioniert aktuell, wir können das aber auch deutlich öfter bereitstellen. Als Format haben wir uns das OGC Geopackage ausgedacht, weil das einfach unseren Anwendungsfall prima lösen kann. Das heißt, da können wir Vektordaten reinstecken in Form von Vorhersage, Niederschlags- oder auch Überflutungspolygonen, aber auch Rasterdaten. Die werden, da haben wir auch unter anderem die Rohdaten enthalten. So, jetzt muss ich hier mal die Shortcuts suchen. Ich habe hier nochmal so ein Video mitgebracht, wie man das sich vorstellen kann, diese Datenaggregate, die jetzt beispielsweise am Tag dargestellt werden. Das heißt, wir sehen hier die Flächen um die Aller in unserem Fall 2023, die überflutet wurden und in so Zeitscheiben, das ist jetzt so ein Time-WMST-enableder WMS-Service, der diese Datenaggregate serviert. Und je röter diese Flächen werden und desto länger stand dort das Wasser. Das heißt, über diese Zeitscheiben, die die Anwendung berechnet hat, sehe ich jetzt hier, dass ich diese roten Fläche eben über 6 Tage lang nass hatte, also da stand das Wasser, und die Ausuferungen, die jetzt hier hinten im Bereich zu sehen sind, die sind dann eben so 1 oder 2 Tage lang nass gewesen. Das Ganze ist natürlich total wichtig, um diese Gesamtausdehnung nochmal zu sehen als Polygon, um beispielsweise darauf dann Auswertungen zu machen, was habe ich da für Schäden. In dem Fall haben wir natürlich so gut wie keine Schäden. Diejenigen, die den Bereich kennen, werden sehen, sind ja alles Retentionsflächen, da darf der Fluss hin. Und die eigentlichen Orte beispielsweise sind in dem Fall verschont geblieben. Genau, und wie eben solche Datensätze hier zusammengetragen werden, das will ich noch einmal an so einem Schaubild darstellen. Klick. Und zwar sieht man das hier nochmal. Wir haben also in der Mitte unsere Auswertungsplattform. Darin kommen unsere Quellsysteme in unterschiedlicher Raum und unterschiedlicher zeitlicher Auflösung rein. Das heißt, angefangen von täglichen Vorhersagedaten. Erdbeobachtungsdaten kommen ja aufgrund der Orbits immer nur 2 bis 5 Tage. Je nach Überflug kommen in der Regel dann nicht, wenn wir sie gerne hätten. Wir haben statistische Daten im Zugriff. Flood-Awareness-Systeme kommen 2-mal am Tag. Insofern haben wir da eine bunte Vielzahl an Daten, die dann von der Plattform ausgewertet werden und im Datenaggregat landen. Als konsumierende Systeme geben wir die aktuell als API ab. Einmal als ganz normale REST-API oder eben auch in OGC-Services für die unterschiedlichen konsumierenden Systeme, einmal in der Versicherungsbranche, in der Telekommunikationsbranche, im Prinzip überall da, wo Assets in der Landschaft stehen, die potenziell von Überflutungen betroffen sein können. Weitere Anwendungsfälle sind dann natürlich auch denkbar, die man damit bespielen kann. Genau. Und um diese innere Box, die man hier sieht, um die noch mal ein Stück weit genauer anzugucken, dafür übergebe ich das Wort an dich, Christian.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt von dieser Plattform gehört, die wir in der Mitte sehen, und wir wollen jetzt mal einen Blick da reinwerfen in diese Blackbox. Da sind eine Menge Komponenten, die wir brauchen. Wir haben gewisse Anforderungen identifiziert. Wir hosten diese Plattform nicht selbst, sondern die ist an einen externen Dienstleister ausgelagert, der das Ganze betreibt. Darum brauchen wir zwingend, wo ist der Laser da? Brauchen wir zwingend solche Sachen wie Log-Management und Kennzahlmanagement, damit wir ja als Third-Level-Support sozusagen diese Plattform auch supporten können. In der Mitte sehen wir diese Pipeline mit den verschiedenen Quellenadaptern, die dann klassifiziert werden, abgegrenzt werden und am Ende aggregiert werden. Wir haben einen Webservice hier, der kontinuierlich läuft und quasi Metadaten zu den existierenden Lagen, die im System sind, verwaltet und Lagen zusammenführt, Lagen beendet, startet und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir eine Datenbank. Wir müssen die Aggregate irgendwie bereitstellen und wir müssen irgendwie diese Workflows hier, die wir in der Mitte sehen, orchestrieren. Dadurch, wir haben sozusagen 3 kleine Webservices in so einem System laufen. Einmal zum Verwalten dieser Lagen und Aggregaten, ein Service zur Auslieferung dieser Aggregate und ein Service, mit dem wir Zeitreisen veranstalten können. Das heißt, wir können dem System sagen, bitte verhalte dich so, als hätten wir jetzt gerade das Weihnachtsereignis von vor ein paar Jahren und spiele das einmal durch. Die sind in Spring Boot implementiert. Wir haben dahinter eine Postgres-Datenbank bzw. PostGIS-Datenbank. Und unsere Hauptprozessierungskomponente, die wir benutzen, ist Argo Workflows mit Python-Containern als eigentlichen Arbeitsstätte. Da finden wir dann natürlich die üblichen Verdächtigen im Python-Umfeld zur Geodatenprozessierung. Aber ich wollte einmal kurz auf Argo Workflows eingehen, falls Sie das nicht kennen. Wir haben Argo Workflows ist ja eine Cloud-Native Workflow Engine. Wir können Workflows definieren als Kubernetes Custom Resources, also in YAML-Manifesten erstellen. Jeder Workflow-Step ist in gewissermaßen ja ein eigener Pod, der gescheduled wird. Und Argo Workflows im Gegensatz zu zum Beispiel Kubernetes-Jobs bieten noch den zusätzlichen Vorteil, dass wir zwischen diesen Pods kommunizieren können. Das heißt, wir haben eine standardisierte Art und Weise, wie Ergebnisse des einen Pods an den anderen Pod weitergegeben werden können. Und ja, wir können abstrakte Graphen, also directed acyclic graphs erstellen, um unseren Workflow zu modellieren. Um diese Kommunikation zwischen diesen Containern herzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir können Parameter benutzen, die werden als Annotationen im etc.d in Kubernetes gespeichert, oder aber wir können halt ein Blob Storage benutzen. Wir haben hier in diesem Fall auf MinIO gesetzt als S3-kompatibler Blob Storage, den wir auch selber hosten, und benutzen das sozusagen als Kommunikationsform zwischen den Pods, um Artefakte von einem Pod zum nächsten zu schieben. Argo sehen wir mal so, das kann man echt schlecht lesen. So sieht so ein Argo-Workflow aus. Das ist ein ganz simpler Workflow. Wir haben hier drei Steps sozusagen. Einer hier wird initial ausgeführt und dann fächert unser Workflow so ein bisschen auf. Wir machen was parallel. Argo arbeitet mit Templates. Wir haben also hier so einen Entry-Point, der benennt einfach nur ein Template, das aufgerufen werden soll. Hier haben wir dieses Template, und dann in diesem Template haben wir eine Liste von Listen, von Template-Invocations. Wir haben hier in diesem Fall als erstes eine Liste mit einem einzigen Step, das korrespondiert dann hier mit diesem Hello 1, indem wir ein anderes Template aufrufen mit gewissen Parametern, und dann hier zum Beispiel, das sieht man ganz, ganz schlecht, da ist ein kleines Minus, und dann ist hier nochmal eine Liste geschachtelt, zwei parallele Steps, die laufen sollen, auch wieder mit unterschiedlichen Parametern. Unten sehen wir dann, wie diese Print-Message-Template gestaltet ist. Wir können also beliebig viele Inputs, Outputs definieren und dann diese Inputs und Outputs an den Container weitergeben mit dieser Template-Language, die auf Go basiert. Es kommt auch mit einem User-Interface, das sehen wir hier. Also wir können in der UI sehen, welche Workflows wann liefen, wie lange die liefen, ob da irgendwas fehlgeschlagen ist, etc. pp. Und das Schöne an Argo ist, es erlaubt halt eine sehr schöne Parallelisierung. Hier sehen wir ein Beispiel für so einen Cron-GFM-Adapter, also ein GFM-Adapter, der regelmäßig Daten von GFM holt, der dann irgendwelche initialen Steps macht und dann für jede geholte Szene von GFM die gleiche Prozessierungslogik anwendet und am Ende dann zusammenführt. Das Schöne ist, wir haben wirklich lächerlich leicht Parallelisierung. Hier sehen wir, ich glaube, die Aggregaterstellung, das sind irgendwie um die 500 einzelne Prozesssteps, die von Argo orchestriert werden. Und es macht es relativ einfach, diese Parallelisierung in den Cluster zu bringen. Wie gesagt, wir setzen auch noch auf Logging und Monitoring. Wir benutzen da die Standard-Tools, Fluentd, Kibana, Elasticsearch für das Log-Collecting und Grafana bzw. Prometheus für Metriken. Wir benutzen da größtenteils die Standardsachen die Standard-Grafana-Dashboards, die es für die verschiedenen Komponenten schon gibt. Wir haben aber auch eigene Metriken, wie viele Lagen sind erzeugt worden, wie viele Aggregate haben wir ausgeliefert und solche Sachen. Das Ganze basiert auf Helm. Wir haben also einen riesen Uber-Helm-Chart, das alle Off-the-Shelf-Komponenten, die wir jetzt gesehen haben, als Abhängigkeiten einbindet. Also die ganze Plattform ist einfach nur ein Helm-Install in einem beliebigen Kubernetes-Cluster. Wir haben verschiedene Umgebungen. Unsere Dev-Instanz ist ein Azure AKS-Cluster. Wir haben aber auch Konfigurationen für Kind zum Beispiel, sodass wir das lokal entwickeln können. Und eine Besonderheit ist, wir haben zwei verschiedene Node-Pools, die wir benutzen. Also die Services laufen halt auf relativ schwachbrüstigen Komponenten, während unsere Workflows dann autoskaliert eigene Nodes starten, auf denen dann die eigentliche Prozessierung stattfindet. Wir setzen auch noch bei der CI/CD sehr stark auf Open-Source-Komponenten. Wir haben, wie gesagt, wir benutzen Helm zum Installieren. Wenn wir einen Committen in unser Repository, wird automatisch ein Deployment in unserem Dev-Cluster angestoßen. Wir benutzen GitLab CI/CD extensiv für Release-Pipelines zum Beispiel. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Workflow-Steps, es sind ungefähr 25 verschiedene Images, die wir irgendwie verwalten müssen. Da setzen wir das ein, und außerdem zum Auditing unserer Services. Wir haben License-Checks, wir haben Quality-Gates in SonarQube und Trivi-Scans auf unseren Image, damit wir sicher sein können, dass wir keine Sicherheitslücken in unserem Cluster haben. Vielen Dank.
Danke. Danke für den Vortrag. Wir haben Fragen aus dem Internet gesammelt, die ihr natürlich auch hier alle weiterhin über die QR-Codes beitragen könnt. Zuerst zur Datenaggregation. Da war nämlich schon gefragt, woher hat der DWD, ich gehe davon aus, Deutscher Wetterdienst, woher hat der die Radardaten?
Der DWD beherbergt doch sein eigenes Radarnetz und daher sind die akquiriert, also aus dem Standard-FTP-Server sozusagen vom DWD.
Und da auch weiter, verwendet ihr OpenSenseMap als eine Quelle?
Nee, aktuell noch nicht. Auf der Grafik, die ich gezeigt habe, haben wir die unterschiedlichen Datenquelladapter ja bereitgestellt. Da könnte der einer von sein. Aktuell sind wir dabei, das Landeshochwasserportal anzubinden. Und ja, da könnte jeder weitere Sensordienstleister bzw. Sensorquelle bereitstehen, die da als Datenquelladapter dann angebunden werden könnte. Aber aktuell tun wir das noch nicht.
Dann hinterher zum Prozessablauf. Warum verwendet ihr da den Argo als Workflow Manager und nicht irgendwelche andere? Bietet der euch irgendwelche Vorteile, die andere Workflow Manager nicht haben?
Zum einen hatten wir Erfahrung mit Argo Workflows im Vorhinein, so dass wir uns da nicht neu einarbeiten müssen in eine neue Workflow Engine. Wir haben mal für ein anderes Projekt verschiedene Workflow Engines verglichen miteinander auch. Und Argo war dabei eigentlich unser Favorit. Und der skaliert halt wunderbar in einem Kubernetes-Cluster. Ich meine, andere haben auch Executors für Kubernetes, die dann aber ja anders gestrickt sind. Also es war einfach unser Favorit. Wir konnten gut damit arbeiten und wir hatten halt vorher Projekterfahrung damit.
Gibt es hier aus dem Publikum gerade Fragen? Dann habe ich noch eine Frage. Welche Regionsgröße habt ihr da bisher mit abgebildet? Also welche Regionen sind davon alle erfasst, die ihr jetzt mit diesen Echtzeitdaten verarbeitet aktuell?
Aktuell ist es für Deutschland bereitet. Das heißt, wir scannen wirklich das gesamte Bundesgebiet im Prinzip. Und sobald da innerhalb dieser Daten ein Schwellwert überschritten wird, werden die prozessiert und eine entsprechende Lage wird angelegt, sodass wir wirklich für jeden Tag sagen können, heute habe ich im Norden was gesehen, was den Schwellwert überschritten hat beispielsweise oder gar im Süden. Also ich bekomme eine tagesscharfe Karte, wo ich das entsprechend sehen kann, wo gerade Ereignisse, die den Schwellwert überschritten haben, publiziert werden.
Okay, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart für euren Vortrag.